Willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Das Gehirn und seine Helfer – Neuroanatomie im Gespräch. Professor Trepel und ich sitzen hier in Augsburg und starten jetzt die 10. Folge. Wahnsinn, das ging ja doch irgendwie schneller als gedacht, oder? Wie sehen Sie das?
Ja, ich finde, wir haben uns ganz wunderbar unterhalten. Es ging tatsächlich wie im Flug, aber es ist eben auch interessant, über interessante Dinge zu sprechen.
Absolut, das ist es. Heute haben wir wieder ein interessantes Buchkapitel vor uns liegen und eine neue Folge mit dem Titel Das autonome Nervensystem, wie zwei scheinbar entgegengesetzte Teile des Nervensystems autonom unsere Körperfunktionen steuern. Herr Trepel, das autonome Nervensystem haben wir ja in den letzten Gesprächen immer mal wieder erwähnt. Um aber nochmal alle abzuholen, starten Sie doch gerne mal mit der Erklärung, wo der Unterschied liegt zwischen vegetativen, autonomen und viszeralen Nervensystemen.
Die Erklärung haben wir, glaube ich, ganz schnell erledigt. Es ist nämlich alles drei dasselbe. Es gibt keine einheitliche Benennung, das verwirrt manche, aber man kann die drei Begriffe absolut synonym verwenden.
Okay. Können wir dann nochmal kurz definieren, was wir darunter verstehen und wie es sich zum übrigen Nervensystem absetzt? Ist es ein eigenständiger Teil des Nervensystems wie das ZNS oder das PNS?
Das autonome Nervensystem gibt sowohl in Strukturen des zentralen wie des peripheren Nervensystems, also ist es keine eigene dritte Art von Nervensystem neben zentral und peripher. Wenn wir dem autonomen Nervensystem einen anderen Teil des Nervensystems gegenüberstellen wollen, dann wäre das somatische Nervensystem. Das steuert bewusste Wahrnehmung, aber vor allen Dingen bewusste Bewegungen der quergestreiften, also der Skelettmuskulatur. Ein grundsätzliches Merkmal des autonomen Nervensystems ist, dass es sich weitgehend unserem Bewusstsein entzieht. Und anders als das somatische Nervensystem, das eben die Skelettmuskulatur für Willkürbewegungen innerviert das autonome Nervensystem überwiegend die glatte Muskulatur der Eingeweide und der Gefäße, das Herz, das ist keine glatte Muskulatur, aber eben nicht die normale Skelettmuskulatur und verschiedene endokrine und exokrine Drüsen. Also nochmal ganz konkret, anders als das somatische Nervensystem hat das autonome Nervensystem die Aufgabe, Körperfunktionen zu steuern, die jenseits von willkürlich beeinflussbarer Bewegung sind.
Okay, verständlich. Was sind denn nun die wichtigsten Teile des autonomen Nervensystems und gibt es da eigentlich auch anatomische Besonderheiten?
Die gibt es. Die wichtigste Einteilung, danach haben Sie zuerst gefragt, die wichtigste Einteilung des autonomen Nervensystems ist die in Sympathikus und Parasympathikus. Die ist sehr bekannt, zumindest von den Begrifflichkeiten her. Aber viele wissen nicht ganz genau, was ist damit anzufangen. Man kann die beiden tatsächlich strukturell unterscheiden. Sie haben gesonderte Steuerzentren im ZNS und auch gesonderte periphere Nerven. Also es gibt eigentlich nicht Nerven, die beides haben, höchstens mal ganz in der Nähe eines Endorgans, wo Nervenstrukturen zusammenlaufen. Aber ansonsten eigentlich vom Ursprung im ZNS her ist das erstmal vollkommen getrennt und dann auch eben weitgehend im Verlauf der peripheren Nerven. Vor allem aber ihre Wirkung auf die Organsysteme, die ist meistens entgegengesetzt. Also Parasympathikus und Sympathikus sind Antagonisten. Und dann gibt es noch eine Besonderheit, nach der Sie gefragt haben. Eine Besonderheit des autonomen Nervensystems im peripheren Teil, also im peripheren Nervensystem. Und die gibt es nur im autonomen, nicht im somatischen Nervensystem, nämlich, dass sie zwei hintereinander geschaltete motorische Neurone haben. Im somatischen Nervensystem schickt ja ein Neuron, das zum Beispiel im Vorderhorn des Rückenmarks oder im Hirnstamm sitzt, sein Axon direkt vom ZNS in die Muskulatur. Im autonomen Nervensystem werden die motorischen Neurone nur bis zu einem autonomen Ganglion gerichtet, immer. Also es gibt keine direkte Projektion vom ZNS in das Erfolgsorgan, sondern immer nochmal unter Verschaltung im autonomen Ganglion. Und diese autonomen Ganglien sind eine Ansammlung von entweder sympathischen, dann sind sie in der Regel in der Nähe der Wirbelsäule, oder parasympathischen, dann sind sie näher am Erfolgsorgan, Neuronen. Also Ganglien sind ja immer Neuronenansammlungen und hier sind es eben parasympathische Ganglien in der Nähe des Erfolgsorgans oder sympathische Ganglien in der Nähe der Wirbelsäule, grob. Auf diese Neurone verschaltet dann dieses erste parasympathische oder sympathische Neuron seine Information auf das sogenannte zweite sympathische oder parasympathische Neuron. Und erst diese zweiten Neurone ziehen dann mit ihren Axonen zu den Erfolgsorganen und steuern die Funktion. Also auf eine Formel gebracht: im somatischen Nervensystem ein motorisches Neuron, im autonomen Nervensystem zwei motorische Neurone.
Okay, dann lassen wir uns von da doch mal weitergehen und über die Transmitter sprechen, die in den sympathischen und parasympathischen Neuronen verwendet werden. Welche sind das genau und benutzen diese autonomen Neuronen auch wie die somatischen Motoneurone Acetylcholin als einzigen Transmitter?
Die nutzen zum Teil tatsächlich auch Acetylcholin als Transmitter. Im ersten Neuron, sowohl im parasympathischen als auch im sympathischen System, wird immer Acetylcholin verwendet. Im zweiten Neuron ist es je nach Parasympathikus oder Sympathikus unterschiedlich. Im parasympathischen Teil verwendet es auch Acetylcholin, bindet aber an andere Rezeptoren, da sprechen wir noch drüber. Und im sympathischen ist das zweite Neuron noradrenerg, verwendet also Noradrenalin als Transmitter. Also auch hier im autonomen Nervensystem viel Verwendung von Acetylcholin als Transmitter, aber, das hatte ich gerade schon angedeutet, es gibt unterschiedliche postsynaptische Rezeptoren im autonomen Nervensystem im Vergleich zum somatischen. Beim somatischen Nervensystem haben wir in der Muskulatur, also in den Skelettmuskeln und auch innerhalb des ZNS postsynaptisch sogenannte N-Rezeptoren, N wie Nikotin, das diese Rezeptoren auch aktiviert. Und diese N-Rezeptoren, die finden wir auch in den autonomen Ganglien als Rezeptor bei der Übertragung vom ersten auf das zweite Neuron. Und die Rezeptoren, an die das Acetylcholin des zweiten parasympathischen Neurons bindet, in den Erfolgsorganen, an der glatten Muskulatur zum Beispiel oder in Drüsen, das sind M-Rezeptoren, M wie Muskarin, weil das da auch dran bindet. Und die reagieren langsamer als die Nikotinergen, also als die N-Rezeptoren und können anders als diese N-Rezeptoren auch hemmend und aktivierend wirken, während die typischen Nikotinrezeptoren, N-Rezeptoren nur aktivierend wirken.
Okay, also das war jetzt gut nachvollziehbar mit der Gliederung in Sympathikus und Parasympathikus beim autonomen Nervensystem. Jetzt aber nochmal eine Frage zu der Gliederung. Wenn ich es richtig verstanden habe, Sie haben es eben schon kurz gesagt, gibt es hier eine anatomische Gliederung in zwei Hauptanteile, aber die ist auch gleich oder ähnlich zur funktionellen, richtig?
Ja, genau. Das ist gleichzeitig eine anatomische und funktionelle Gliederung. Beide Anteile wirken nicht nur einfach unterschiedlich, sondern wirklich genau entgegengesetzt, also antagonistisch. Und das ist wirklich super wichtig, dass man das verstanden hat. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Die Darmmotilität zum Beispiel, also Darmperistaltik, Beweglichkeit, Magenmotilität oder auch die Ausschüttung von Verdauungssekreten und so weiter. Da wirkt der Parasympathikusanteil aktivierend, der Sympathikusanteil hemmend. Die Herzfrequenz, da wirkt der Sympathikusanteil aktivierend, Parasympathikusanteil eher hemmend, also macht den Puls langsamer. Speichelfluss, das Parasympathikus aktiviert, Sympathikus inhibiert. Kontraktion der Harnblasenmuskulatur, Parasympathikus aktiviert, Sympathikus inaktiviert und so weiter. Also man kann das auf eine Formel bringen, die man häufig liest und die kontrovers ist. Aber wir sprechen gleich drüber, warum kontrovers sie ist, aber sehr griffig. Sympathikus heißt Flight and Fight, also fliehen und kämpfen. Parasympathikus heißt Rest and Digest, also ausruhen und verdauen.
Das hat man schon mal gehört, das stimmt.
Ja, und das ist schon ein bisschen vereinfacht, weil gerade in Flight-and-Fight-Situationen, die ja Stress bedeuten, reagiert das autonome Nervensystem oft nicht super gut koordiniert. Zum Beispiel bei manchen Menschen kommt es zu Harndrang, wenn sie aufgeregt sind. Oder manche reagieren auf Stress mit gesteigerter Darmmotilität und nicht mit gehemmter Darmmotilität, bis hin zum Durchfall oder so. Also insofern, es ist nicht in Stein gemeißelt, aber es gibt schon einen Grund, warum Sie auch selber sagen, man hat das viel gehört, weil es so griffig ist. Und es ist auch nützlich. Ich würde es auch in der Medizin einsetzen, aber nicht unbedingt, dass man sagt, bei Stress kann nur das eine aktiviert sein, ne? Oder im Ausruhen kann nur das andere aktiviert sein. Es ist nur einfach als Eselsbrücke ganz hervorragend, Weil man kann sich darin immer klar machen, was macht eigentlich Sympathikus in diesem Organsystem und was macht Parasympathikus, auch wenn man die Tabellen, die auch im Buch sind, nicht auswendig gelernt hat. Nämlich, indem man sich überlegt, was wäre in einer Flight-and-Fight-Reaktion die sinnvolle Reaktion. Also, das heißt, auch wenn manche Menschen Harndrang haben bei Aufregung, es ist natürlich nicht sinnvoll, dass wenn ich vor einem Säbelzahntiger wegrennen muss, dass ich dann erstmal Wasser lassen muss vorher. Ja. Also, das heißt, wenn man sich das klar macht, dann ist vernünftig, bei der Pupillenreaktion meinetwegen, ja. Also Flight and Fight, muss ich da besonders viel sehen, vielleicht auch im Halbdunkel oder nicht? Nein, ich muss viel sehen, also muss die Pupille aufgehen. Dann ist klar, was der Sympathikus macht. Und dementsprechend kann man ja immer ins Gegenteil übersetzen und sagen, dann weiß ich auch, was der Parasympathikus macht. Wenn ich Flight and Fight habe, wo soll das Blut dann hingehen? In den Verdauungstrakt oder in die Muskulatur?
Die Muskulatur wäre schon praktischer.
Wäre praktischer, ne? Also ist es klar, wie ist das verteilt? Das heißt, der Parasympathikus macht Verdauungsaktivierung und der Sympathikus nimmt da eher durch Blutung raus. Und so ist es mit Puls und so weiter. Also es kann ein ganz, ganz hilfreiches Konstrukt sein, um sich immer klar zu machen, wie der Sympathikus und der Parasympathikus an den Organsystemen wirkt. Gleichzeitig sich in der medizinischen Anwendung klar machen, es ist nicht immer so schwarz-weiß, weil das autonome Nervensystem eben auch mal nicht optimal die Sachen ausgleichen kann, wenn der Körper in Stress kommt.
Ganz kurz konkret dazu mal einmal nachgefragt, kann man diesen Effekt denn auch trainieren? Denn ich denke jetzt mal gerade bei Ihnen an Sie als Mediziner, wenn Sie einen Autounfall sehen, da wird ja jeder andere sagen, ach du je, ich duck mich lieber, da kann ich eh nicht helfen. Aber Sie als Mediziner gehen vielleicht darauf zu und sagen, Mensch, was kann ich tun? Das ist ja vielleicht auch eine unterschiedliche Reaktion wieder.
Ja, absolut. Also Sie meinen quasi, dass man trainieren kann, den Sympathikus auch ein bisschen runter zu regulieren.
Genau, ne? Und dann in der Situation auch ruhig zu reagieren und sagen, na klar, da blutet jemand, ich weiß, wie ich ihm helfe und nicht panisch werden, oh Gott, der blutet.
Man kann das trainieren tatsächlich. Also das sind Konditionierungsvorgänge. Und das widerspricht ja scheinbar dem bisschen, dass ich am Anfang gesagt habe, das entzieht sich ja unserem Bewusstsein. Also im Grunde kann man nicht seinen Puls befehlen, jetzt von 120 auf 80 runterzugehen. Das geht nicht. Aber man kann tatsächlich, wenn man so will, das sind ja wie autosuggestive Konditionierungen, indem man Ruhe übt in solchen Situationen und durch praktisches Tun, indem man diese Situation immer wieder durchlaufen hat, merkt man, ich kann das. Und dann ist der Stresspegel auch geringer. Aber tatsächlich dieses Üben, also bestimmte Konditionierungsübungen zu machen, um seinem sympathischen Nervensystem zu suggerieren, es ist alles okay. Mhm. Das haben ja auch Künstler meinetwegen vor großen Auftritten oder so. Es ist kaum ein Künstler, der nicht gesteht in irgendwelchen Interviews, ich bin da trotzdem noch aufgeregt. Man merkt es ihnen aber nicht an, wenn sie auf der Bühne sind. Und das heißt, die haben alle da auch so ihre Konditionierungsübungen. Was müssen sie tun, damit ich meinem autonomen Nervensystem signalisiere, es ist alles gut? In den Bauch atmen meinetwegen und solche Dinge. Also alles vermeiden, wo der Körper auch in so einen Circulus Viciosus, in den Teufelskreis reinkommt bei der Aufregung. Ne? Dann atmen wir schneller, gepresste Atmung, das unterhält diesen ganzen Vorgang noch. Ne? Mhm. Also insofern, ja, kann man.
Kann man trainieren. Na gut, okay. Jetzt haben wir es gerade gehört, es sind gegenläufige und antagonistische Aktivitäten, die Sympathikus und Parasympathikus da eben haben. Bedeutet das, dass immer nur eines der beiden Anteile des autonomen Nervensystems zu einem Zeitpunkt aktiv ist?
Nein, das bedeutet es nicht, weil wir haben ja so viele Prozesse im Körper gleichzeitig, die wir in Gang halten müssen. Zum Beispiel Speichelsekretion, wenn wir auf einem eiligen Weg zum Bahnhof, um den Zug nicht zu verpassen, etwas essen, obwohl wir uns trotzdem ja gerade körperlich anstrengen müssen und deswegen das Herz schneller schlagen muss und so weiter. Also das heißt, wir sind eben nicht immer in einer reinen Rest and Digest oder in einer reinen Flight and Fight Situation. Und insofern kann das autonome Nervensystem da schon differenziert reagieren. Trotzdem gibt es solche Dinge, das sprechen Sie ganz zu Recht an, wie eine, wir sagen mal ganz grob, Systementladung als Ganzes wird manchmal so ausgedrückt. Also das heißt, dass der Sympathikus, insbesondere der Sympathikusanteil des autonomen Nervensystems, tendiert dazu, als Ganzes zu reagieren. würde man jetzt auch wieder nach der Flight-and-Fight-Situation fragen, was wäre denn sinnvoll? Lieber ein Organsystem nach dem anderen anzuwerfen, was jetzt gerade bei Flight-and-Fight gebraucht wird, oder lieber einmal alles ad hoc hochfahren und dann wird halt das eingesetzt, was gebraucht wird. Klar, das Letztere. Und deswegen funktioniert dieses System auch eher so. Also das heißt, bei Aufregung geht eben der Puls hoch, obwohl ich mich körperlich nicht anstrenge. Die Atmung wird tiefer, die Pupillen werden weiter, obwohl es nicht dunkel ist. Alles das. Während beim Parasympathikus ist das oft viel selektiver. Also ich kaue, dann steigt der Speichelfluss. Wenn die Nahrung längst im Magen oder schon im Darm ist, ist der Speichelfluss wieder normal. Mhm. Aber dafür ist dann da die Aktivität stark. Und es fängt nicht der Darm an zu grummeln in dem Moment, wo ich schon kaue, erst kaue. Ja. Also insofern kann man die Frage so beantworten, es sind Gleichzeitigkeiten da, aber die beiden Teile des autonomen Nervensystems reagieren unterschiedlich spezifisch auf die Anforderungen.
In einer der Tabellen habe ich gelesen in Ihrem Buch, dass der Sympathikus mit einem Transmitter Noradrenalin über Alpha-Rezeptoren die glatte Muskulatur in Blutgefäßen aktiviert. Alpha-Rezeptoren verursachen also eine Kontraktion, sodass sich die Blutgefäße kontrahieren. Ist das dann nicht kontraproduktiv in der Skelettmuskulatur, wenn man sich anstrengen muss und die Muskulatur gut durchblutet sein soll?
Ja, das klingt zunächst so. Aber schauen wir es mal detaillierter an. Das ist ein super gutes Beispiel für die Aktivierung des Sympathikus als Ganzes, die wir gerade angesprochen haben. Also, tatsächlich aktiviert der Sympathikus in den Muskelblutgefäßen die Alpha-Rezeptoren und das führt zur Kontraktion, haben Sie gerade gesagt. Mhm. Was passiert dann? Als Sportwissenschaftlerin wissen Sie das. Die Muskeln, die dann tatsächlich gebraucht werden und aktiv sind, verbrauchen mehr Energie, als sie bekommen. Dadurch setzen sie entsprechende Metabolite frei in ihre Umgebung der Muskelzellen und die Reaktion im Gewebe ist eine passive Gefäßdilatation, also eine Gefäßerweiterung. Und die führt dann im gebrauchten Muskel zu einer stärkeren Durchblutung, während die Muskeln, die gar nicht verwendet werden, durch den Sympathikotonus schwach durchblutet bleiben. Und jetzt überlegen wir nochmal, warum die Natur das so eingerichtet hat. Das wissen Sie auch aus den Sportwissenschaften, wie viel etliche Kilogramm Muskulatur wir im Körper haben. Richtig, richtig viel. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, in einer Situation, die Flight and Fight bedeutet, würde die gesamte Muskulatur unspezifisch gesteigert durchblutet. Obwohl ich vielleicht nur wegrennen muss. Ich brauche meine Arme gar nicht, zum Beispiel. Ja? Oder ich muss nur kämpfen mit den Armen und muss mit den Beinen nichts anderes tun, als stehen bleiben. Was dann passieren würde, wenn die gesamte Muskulatur durchblutet wird, da geht die halbe periphere Zirkulation auf. Das heißt, der Widerstand im gesamten Blutkreislauf sinkt und zwar ziemlich bedrohlich. Wir kennen solche generalisierten peripheren Gefäßdilatationen und was sie für den Kreislauf bedeuten aus der Sepsis oder aus dem allergischen Schock. Und das ist überhaupt kein Spaß, schon gar nicht kompatibel mit Fight and Flight, ja, wenn der Kreislauf in den Keller geht. Also ist das System, wie es ist, ziemlich geschickt eingerichtet, finde ich.
Das stimmt, da stimme ich hinzu. Sie haben gesagt, dass es periphere und zentrale Anteile gibt, jeweils für Sympathikus und Parasympathikus. Die peripheren sind Anteile der peripheren Nerven, wie wir schon diskutiert haben, oder sind das ganz eigenständige Nerven, die mit den übrigen nichts mehr zu tun haben?
Bei den Hirnnerven gibt es tatsächlich Überlappungen, also viszerale Anteile einiger Hirnnerven, die dann diesbezüglich gemischte Nerven sind. Wichtig zu merken, rein autonome Hirnnerven gibt es nicht. Bei den Spinalnerven sind die autonomen Nerven und die somatischen überwiegend getrennt. Es gibt aber ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel die Hautnerven oder die Nerven zur Muskulatur, die dann Fasern, autonome Fasern zur Innervation von Schweißdrüsen in der Haut oder auch zur Regulation der Durchblutung haben. Auch in der Muskulatur hatten wir darüber gesprochen. Aber die autonomen Fasern zu den inneren Organen, die sind auch im Spinalnervenbereich immer getrennt von den übrigen Nerven.
Okay. Und wie ist das autonome Nervensystem im ZNS organisiert?
Da gibt es eine klare Verteilung von Parasympathikus und Sympathikus. Die parasympathischen Steuerzentren sind mehr im Hirnstamm und im sakralen Rückenmark. Die sympathischen mehr im Thorakalmark und im Lumbalmark. Deswegen sagt man also manchmal so, die Parasympathikusverteilung ist kraniosakral und die Sympathikusverteilung thoracolumbal. Aber es gibt im ZNS auch übergeordnete koordinierende Zentren, die diese gerade genannten parasympathischen und sympathischen Steuerzentren wiederum steuern. Und das ist insbesondere der Hypothalamus, über den haben wir ja auch diskutiert schon, als ein übergeordnetes Zentrum, das Organfunktionen steuert. Und dann, je nachdem, was erforderlich ist, mehr die sympathischen oder die parasympathischen ansteuert.
Okay. Ja, im Zuge meiner Vorbereitung auf diesen Podcast, habe ich ja schon erwähnt, musste ich das ein oder andere Mal Begriffe nachschlagen und recherchieren. Dazu gehört auch eben dieser enterisches Nervensystem. Habe ich es richtig gesagt erstmal? Ja, das ist schon mal gut. Das hat mich eben neugierig gemacht und deswegen dürfen Sie es doch gerne noch mal einmal erklären. Was hat es denn eigentlich damit auf sich?
Das ist eigentlich eine dritte Komponente des autonomen Nervensystems, die letzten Endes von Parasympathikus und Sympathikus zwar beeinflusst wird, aber auch ganz unabhängig davon funktioniert. Das enterische Nervensystem hat man Jahrzehnte überhaupt nicht richtig verstanden und eingeordnet. Zur Struktur könnte ich ganz grob etwas sagen. Im Magen-Darm-Trakt gibt es nämlich zum Beispiel in der Darmwand autonome Ganglien- und Nervenzellgeflechte, die keine Schaltstellen vom ersten auf das zweite sympathische oder parasympathische Neuron sind. Das sind der Plexus myentericus oder der Plexus submucosus, Plexus subserosus. Diese Begriffe sind aber jetzt hier erstmal egal. Und diese Nervenzellnetzwerke, die bilden zusammen das enterische Nervensystem. Und dieses enterische Nervensystem ist ständig aktiv im Verdauungstrakt und sorgt dann für den reibungslosen Ablauf von Peristaltik, von der Sekretion von Stoffen, die für die Verdauung benötigt werden und so weiter. Also ein ganz, ganz wichtiges Nervensystem, das ein Eigenleben führt innerhalb des autonomen Nervensystems.
Okay, vielen Dank. Ja, wir haben in diesem Podcast auch immer wieder über die klinische Anwendung von neuroanatomischem Wissen gesprochen. Deswegen auch mal an dieser Stelle nachgefragt, gibt es denn spezifische Krankheiten des autonomen Nervensystems?
Es gibt tatsächlich Nervenkrankheiten, die sich nur oder weit überwiegend im autonomen Nervensystem abspielen. Wir hatten ja in der zweiten Podcast-Folge mal über Polyneuropathie gesprochen. Das gibt es ja vor allem im Bereich der spinalen Nerven. Aber sowas gibt es auch für das autonome Nervensystem, dass nur sympathische oder parasympathische Nervenfasern geschädigt sind. Das ist dann eine autonome Neuropathie, nennt man das. Was aber viel häufiger ist, ist die Beteiligung des autonomen Nervensystems in andere Krankheitsprozesse. Von viszeraler Schmerzwahrnehmung angefangen, da erläutere ich mal kurz was. Ist nämlich sehr interessant, dass die Schmerzfasern aus den Organen im Rückenmark zum Teil auf dieselben Neurone projizieren, auf die auch Schmerzwahrnehmung aus der Haut projiziert. Und weil wir ja konditioniert sind im Laufe des Lebens, eigentlich bewusste Schmerzwahrnehmung nur aus der Haut wahrzunehmen, kann es sein, dass ein Schmerz zum Beispiel in der Gallenblase dann als ein Schmerz in der Schulter empfunden wird. Und da gibt es für einzelne innere Organe bestimmte Hautregionen, da weiß man, die reflektieren unter Umständen viszeralen Schmerz. Die nennt man Head-Zonen. Lohnt sich, die sich mal anzugucken. Aber es gibt eben auch andere Beteiligungen des autonomen Nervensystems in anderen, zum Teil ganz schwerwiegenden Erkrankungen. Das kann sein, dass das autonome Nervensystem einfach benötigt wird, um eine bestimmte Krankheitssituation zu bewältigen, wie beim septischen Schock oder irgendwie sowas. Aber es gibt auch eine pathologische Blutdruckregulation bei der Hypertonie, beim Bluthochdruck zum Beispiel. Oder die Bronchokonstriktion, also das heißt das Verkrampfen der glatten Muskulatur in den Atemwegen beim Asthma oder beim COPD. Das ist ja eine im Grunde genommen vom Parasympathikus vermittelte Reaktion. Der steuert ja dieses Engerwerden der Luftwege. Und das kann man dann auch durch eine entsprechende Blockade der Parasympathikuswirkung im Bronchialsystem antagonisieren.
Okay, da mal nachgefragt, kann man sonst noch sinnvoll mit Medikamenten in das autonome Nervensystem eingreifen, also bei bestimmten Erkrankungen?
Ja, kann man und tut's. Also zum Beispiel, das hatten wir gerade als letztes erwähnt, die antibronchioobstruktiven Medikamente zur Erweiterung der Bronchialmuskulatur, also der Atemwege letzten Endes. Die wendet man meistens als Sprays an, muss aber nicht, kann auch anders angewendet werden. Je nach Medikament kann es auch anders angewendet werden. Da nehmen wir das Wissen, was wir haben über Sympathikus und Parasympathikus Wirkung an der Muskulatur und sagen, ich muss den Parasympathikus blockieren, also nämlich anticholinerg wirkende Medikamente. In dem Fall, und deswegen kann man sie überhaupt verwenden, nutzen wir die Tatsache, dass da andere Rezeptoren verwendet werden als im ersten autonomen Ganglion oder als im ZNS oder als in der Muskulatur. Sonst wäre das ein ziemlich schlechter Effekt. Also welche, die auf die M-Rezeptoren, Muskarin-Rezeptoren im Bronchialsystem wirken und dadurch die Bronchialmuskulatur zur Dilatation bringen. Oder ich mache einfach eine verstärkte Sympathikuswirkung, die ich in dem Fall auch dann idealerweise als Spray oder Aerosol anwende, damit es systemisch nicht so starke Wirkungen hat und aktiviere dann da die Beta-Rezeptoren in der glatten Bronchialmuskulatur und dann geht die Bronchialmuskulatur auf oder relaxiert sich. Dann zum Beispiel Blutdruckmedikamente, die auch Beta-Blocker zum Beispiel, ja, die im sympathischen Nervensystem ansetzen oder Atropin, was ein Parasympathikusblocker ist, den setzen wir zum Beispiel ein, wenn die Herzfrequenz gefährlich niedrig wird, in der Intensivmedizin zum Beispiel oder Notfallmedizin. Oder Parasympathikusblocker als Augentropfen zur Pupillenerweiterung. Und da gibt es noch mehr Beispiele. Also das heißt, das autonome Nervensystem mit seinen Wirkungen und Transmittern zu kennen, ist in der klinischen Medizin fachübergreifend richtig wichtig.
Okay, dann nehmen wir das mal als Abschlusswort. Vielen Dank für den Einblick in das autonome Nervensystem. Zum Schluss stelle ich mir aber noch die Frage, die gebe ich natürlich gerne an Sie weiter. Wie kann man denn das autonome System erforschen? Sind das reine Beobachtungen? Ist das Bildgebung, Blutuntersuchungen? Wie wird das gemacht?
Ich würde sagen, von allem ein bisschen was. Aber es gibt noch Dinge darüber hinaus, die auch viel eingesetzt werden. Insgesamt ist ja das autonome Nervensystem sicher schon weiter erforscht als andere Teile des Nervensystems. Deswegen ist die Forschungsaktivität hier ein bisschen weniger intensiv als in anderen Bereichen der Neurowissenschaften. Aber was durchaus noch viel gemacht wird in der Wissenschaft, ist experimentelle Verfahren zu nutzen, dass man misst, welche Teile des autonomen Nervensystems auf welche Stimuli reagieren. Und man sich fragt, wie kann man auf zellulärer Ebene untersuchen, welche Stoffwechselwege in autonomen Nervenzellen aktiv sind, auf welche Weise man Transmitterausschüttung dort regulieren kann, wie reagiert das autonome Nervensystem auf zellulärer Ebene auf verschiedene Erkrankungen, macht sie damit vielleicht weniger schlimm oder sogar schlimmer? Das sind ja auch klinisch durchaus wichtige Themen, die dann dazu führen, dass man vielleicht irgendwann mit Medikamenten wesentlich spezifischer noch in die Prozesse des autonomen Nervensystems eingreifen kann, als wir es heute tun, wo wir schon zugegebenermaßen relativ unspezifisch sind und nur dadurch spezifisch werden können, indem wir wie bei den Aerosolen oder Sprays beim Asthma halt das direkt an Ort und Stelle bringen können. Beim Rest sind wir doch relativ unspezifisch, leider.
Na gut, vielen Dank. Ja, dann erzählen Sie doch mal, die vorletzte Folge steht beim nächsten Mal an. Worum wird es denn da gehen? Kapitel 13 haben wir dann.
Ja, diese Folge wird sich mit den Sinnesorganen beschäftigen. Also die klassischen fünf Sinne, die wir haben, beleuchten wir da mal näher. Wie sind die organisch aufgebaut? Wie nehmen die wahr? Und wie vermitteln sie es dann weiter? Das gucken wir uns näher an.
Also gut, dann machen wir das doch. Liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie dran. Lassen Sie sich inspirieren und faszinieren von uns und der Neuroanatomie. Danke, dass Sie dabei waren bei der Folge zum autonomen Nervensystem des Podcasts Das Gehirn und seine Helfer – Neuroanatomie im Gespräch. Das Buch Neuroanatomie, Struktur und Funktion wurde von Professor Trebel geschrieben und erscheint im Elsevier Verlag. Der Podcast, Redaktion Professor Trebel und Anna Kolikowski, Produktion Toni Bieler und Timian Hopf.